Was für ein Flashback, was für ein Zeitsprung zurück in die Zeit der alten Bundesrepublik. Mutmaßliche RAF-Terroristin verhaftet. So eine Schlagzeile war es vergangene Woche. Da ist es also plötzlich wieder das alte Signum des Terrors in Deutschland, die RAF. Seit Jahren haben wir uns an immer wiederkehrende Warnungen der Sicherheitsbehörden vor rechtsextremen, linksextremen oder islamistischem Terror gewöhnt. Das Kürzel RAF aber steht für viele für einen Terror, der den Staat real herausforderte, der durch seine Verbrechen für eine reale Bedrohung sorgte. Auf den Angriff auf den Staat reagierte die sozialliberale Bundesregierung seinerzeit mit groß angelegten Fahndungen und Antiterrorismusgesetzen. Und heute? Wie vorbereitet ist die Gesellschaft auf eine terroristische Bedrohung, egal welcher Couleur? Wie stellt sich die Terrorgefahr heute real in Deutschland dar? Unterschätzen wir die Bedrohung? Ich begrüße Sie mit diesen Fragen bei Unter den Linden. Und ich begrüße bei uns sehr herzlich Linda Teuteberg, Mitglied der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Wolfgang Krauser, Politikwissenschaftler, der seit Jahren und Jahrzehnten zur RAF forscht und Terrorismus im Allgemeinen. Herr Krauser, in der vergangenen Woche wurde die mutmaßliche Terroristin Daniela Klette in Berlin verhaftet, 30 Jahre nachdem erstmalig nach ihr gefahndet wurde. Sie befassen sich seit Jahrzehnten mit dem Thema RAF. Warum hat das heute immer noch so eine Anziehungskraft? Oder hat es das?
Also ich glaube, dass das damit vor allen Dingen zusammenhängt, dass die RAF sozusagen das Referenzsystem für Terrorismus überhaupt in unserem Lande ist. Also wenn man über Terrorismus oder terroristische Phänomene spricht, dann denkt man als erstes an die RAF, ob das nun zutreffend ist oder auch nicht. Und man hat da zumindest die Möglichkeit, Vergleiche herzustellen und etwas abzumessen, weil das ist zumindest, ich sag mal, in der Erinnerung der Generation 50 plus so fest verankert, dass man da sofort auch andocken kann. Obwohl nun der Name Daniela Klette sicherlich dem Großteil der Öffentlichkeit gar nichts gesagt haben wird. Aber dennoch ist das Label RAF so vorentscheidend dafür, dass man sich damit auseinandersetzen kann. Und das ist ja jetzt eine ganz, ganz große Zeitspanne. Also Sie haben das eben genannt, 3 Jahrzehnte wird nach Frau Klette gefahndet. Und dann natürlich nochmal im Zusammenhang mit dem sogenannten RAF-Rentner-Trio seit den späten 90er Jahren.
Frau Teuteberg, wie relevant ist denn die RAF für die terroristische Bedrohungslage auch der Gegenwart?
Nun, wir haben auch heute eine Bedrohungslage, bei der durchaus auch Linksextremismus eine Bedrohung ist. Aber zunächst mal teile ich die Auffassung von Herrn Kraushaar, dass sozusagen die RAF so ein sichtbares Phänomen ist. Da hat jeder eine Vorstellung davon und verbindet mit dem Begriff Terrorismus was. Das ist jetzt nicht bei allen anderen Formen von Terrorismus so, dass die Bedrohung auch, sag ich mal, visuell mit etwas verbunden ist. Also viele, ich kann mich jedenfalls auch noch erinnern, aus den 90er Jahren in Postämtern noch diese Fahndungsplakate, die werden ja auch zum Teil auch für satirische und andere Zwecke benutzt. Und da gibt es ja einen Wiedererkennungseffekt, sonst würde das gar nicht funktionieren. Mit dieser sozusagen Ästhetik oder dieser Fahndungsbilder, die auch auf andere Dinge anzuwenden. Also insofern, die RAF ist da sehr im Bewusstsein. Und zum anderen, denke ich, ist die Frage durchaus zeitlos oder auch wieder aktuell, dass verschiedene Terroristen und Extremisten den Rechtsstaat an seine Grenzen bringen wollen, im doppelten Sinne. Und dass es gleichzeitig wichtig ist, dass der Rechtsstaat zeigt, dass er einerseits handlungsfähig ist und sich dabei aber an seine eigenen Prinzipien hält und die Demokratie sich an ihre Prinzipien hält. Und diese Herausforderung haben wir heute auch mit veränderten Bedrohungslagen.
Mhm. 1998 hat sie die RAF offiziell aufgelöst. Gibt es denn heute noch Bezüge linksextremistischer Gruppierungen zur RAF? Gibt es da ein Unterstützerumfeld?
Naja, ich glaube, es gibt ein sowas wie ein Identifikationsreservoir, was den Bezug zur RAF anbetrifft. Das ist schwer zu beantworten, so wie Sie Ihre Frage jetzt gestellt haben. Was man auf jeden Fall in Abrede stellen sollte, ist, dass es so etwas nach 1998 wie die vierte Generation der RAF gegeben habe. Also diese Diskussionen sind immer mal wieder aufgekommen und sie haben zu nichts geführt. Und deshalb muss man wirklich, glaube ich, wenn man über die RAF spricht als Referenzsystem, gleichzeitig deutlich machen, wir haben es heutzutage mit einer ganz anderen Form von Terrorismen und terroristischen Bedrohungen zu tun, die nichts zu tun haben mit der RAF unmittelbar. Und dass diese Bedrohungen sehr schwierig von der Wahrnehmungsform her ein- oder zuzuordnen sind. Das heißt, der Begriff Terror, der Begriff Terrorismus hat ein erhebliches Verunsicherungspotenzial. Und wir sind eigentlich als Teil der Öffentlichkeit überfordert, das immer im richtigen Augenblick auch zuzuordnen. Denn meistens werden wir ja aufgeschreckt durch bestimmte Nachrichten mit einem Signal oder Skandalisierungswert. Und das ist sehr schwierig, mit diesem Thema insgesamt umgehen zu wollen, weil wir sind ja spätestens seit 9/11, also seit dem 11. September 2001, überrollt durch ganz andere, nämlich islamisch begründete Formen von Terrorismus.
Frau Teuteberg, was sagt denn diese außerordentliche Beachtung der Öffentlichkeit zum Thema RAF aus? Sie haben es eben schon so ein Stück weit angesprochen. Man kennt diese Fahndungsplakate. Das ist ja auch etwas, was einen emotional triggert, diese Zeit. Vor allen Dingen die Generation 50+, wie Sie es gesagt haben. Aus Ihrer Sicht, die Sie in der DDR groß geworden sind und einer 81 Geborenen, also auch nach der eigentlichen RAF-Zeit, ja geborenen Personen. Wie groß sind da Ihre emotionalen Bezüge auch dazu?
Also ich verbinde schon einiges damit. Zum einen hat mich das immer interessiert, Zeitgeschichte. Zum anderen ist ja in den 80er Jahren und auch noch mal direkt nach dem Mauerfall und in der Zeit der Wiedervereinigung gab es ja noch mal wichtige Ereignisse. Es gab den Mord an Alfred Herrhausen, es gab den Mord an Detlef Carsten Rohwedder, es gab die Ereignisse 1993 in Bad Klein. Ich erinnere schon, dass ein Bundesinnenminister damals deswegen zurückgetreten ist und dass auch vieles sich im Nachhinein erst noch anders dargestellt hat jetzt, als es damals auch in der Berichterstattung war. Und das ist auch ein Phänomen, was die Bundesrepublik geprägt hat. Es gab ja auch einige viel beachtete Filme und Dokumentationen jetzt noch mal in den letzten Jahren dazu. Und dass es auch ein Unterstützerumfeld gab in der Bundesrepublik, was sonst hätte das Phänomen nicht so lange dauern können und auch manche diesem Fahndungsdruck standhalten können oder untertauchen können. Und gleichzeitig ist es natürlich etwas, ich verbinde jedenfalls damit zum Beispiel auch das berühmte Rede, Fernsehaufnahme von Helmut Schmidt, wo er da appelliert hat, dass der Rechtsstaat sich nicht erpressen lassen darf. Und vieles, Mogadischu, so, also da ist schon vieles mit verbunden. Ich finde, wer sich für die Geschichte der Bundesrepublik interessiert, der kommt an dem Thema nicht vorbei. Und die Herausforderung ist tatsächlich, heute haben wir andere Bedrohungen, nicht geringere, aber sehr viel weniger vielleicht sichtbar fühlbare für viele Menschen. Und ich finde, wir haben so eine Gleichzeitigkeit von einerseits manchmal von zu geringem Bewusstsein für die Bedrohung einerseits und möglicherweise gleichzeitig der Tendenz, an manchen Stellen falsch oder überzureagieren, andererseits gleichzeitig. Und das ist beides festzustellen. Insofern finde ich auch heute aktuell, wie macht man das, wie begegnet man Feinden des Rechtsstaates und der Verfassung, ohne die Prinzipien und Regeln der Verfassung preiszugeben. Das ist eine anhaltende Herausforderung.
Herr Krausauer, wenn man bedenkt, wie groß die Aufmerksamkeit jetzt ist bei der RAF, ist das damals wie heute so eine Art revolutionäre Popkultur auch, die wir da erleben?
Naja, das hat es auch gegeben, eine Zeit lang. Und Namen wie Andreas Bader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof, die sind auch zum Teil popkulturell Gegenstand von Überhöhungen und Mythologisierung gewesen. Aber ich finde, das ist nur sozusagen ein Seitenstrang. Also man sollte das nicht übertreiben, diese Ein- und Anbindung im Hinblick auf performative Aspekte, die natürlich auch eine Rolle spielen. Aber ich glaube, das Thema ist eigentlich viel zu ernst angesichts des Beunruhigungsfaktors bei terroristischen Anschlägen. Brandscheidplatz zum Beispiel hier in Berlin ist ja ein großes Thema gewesen. Und sozusagen die Folgen, die Auseinandersetzung und die Betreuung von Angehörigen, die haben vieles zu wünschen übrig gelassen. Und so könnte man viele Beispiele nennen. Auch der Anschlag in Hanau, der Anschlag in Halle und so weiter und so fort. Also es gibt da sehr, sehr viel, was da geschehen ist, was sich abgespielt hat und was immer ein gewisses Ungenügen zurückgelassen hat. Insofern, glaube ich, muss man eigentlich davon ausgehen, dass wir es mit einer Art Unübersichtlichkeit zu tun haben, was die Zuordnungsmöglichkeiten von terroristischen Phänomenen gegenüber Gruppen, Organisationen oder auch Netzwerken anbetrifft. Also das sind alles schon Themen gewesen, die nach 9/11 aufgetaucht sind, als man feststellte, Al-Qaida zum Beispiel, das ist ja keine Organisation, die sich mit den Roten Brigaden oder der RAF hierzulande hätte vergleichen lassen sollen, sondern es ist ein Netzwerk gewesen. Und dann hat sich das noch mehr verselbstständigt in den Jahren und Jahrzehnten danach, dass im Grunde genommen Leute sich selber aufgrund des Internets und bestimmter Social Media aufrufen können oder aufgerufen fühlen können, um sozusagen dschihadistische Aktionen durchzuführen. Also zum Beispiel jetzt am Wochenende gab es den Fall in Zürich. Da hat ein 15-Jähriger, dessen Eltern, der den Schweizer Pass besitzt, dessen Eltern aus Marokko stammen, der hat ein Mitglied der jüdischen Gemeinde in Zürich niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Und er hat dazu Allahu Akbar gerufen. Ja? Wie soll man das einordnen, zuordnen? In der ersten Nachricht, die ich darüber las, da war nur von einem 15-jährigen Schweizer die Rede. Und dann merkt man auf einmal, aha, das gibt da ja doch einen Migrationshintergrund, ohne das jetzt daraufhin abschieben zu wollen. Aber man muss es ganz anders einordnen. Und dann kann man sich damit auseinandersetzen. Und das ist gegenwärtig tatsächlich so was wie ein antisemitisch aufgestellter Terrorismus, wirklich ein großes Thema.
Zu der Gegenwart kommen wir ein bisschen später
noch.
Frau Teuteberg, die RAF hat den Rechtsstaat mit seinen Gewalttaten, mit den Entführungen, insgesamt gab es 34 Tote, doch sehr herausgefordert. Der Staat hat damals durchaus harsch auch reagiert mit Antiterrorgesetzen. Das war durchaus umstritten. Wie schauen Sie heute darauf? War das richtig, wie der Staat damals reagiert hat und die Antiterrorgesetze auch in Gang gesetzt hat?
Ich glaube, es ist schwer, das pauschal zu beurteilen. Mein Eindruck ist, dass durchaus es manchmal auch damals auch Überreaktionen gab, auch in der politischen Kritik darauf. So ähnlich wie schon in den 60er Jahren manche Reaktionen auf die Notstandsgesetzgebung auch überzogen war in den Vergleichen mit historisch gab es sicherlich hier auch manche Überreaktionen, aber auch manche sehr notwendige Maßnahmen. Also zum Beispiel die Art, wie damals BKA-Präsident Herold durchaus effiziente Fahndungen gemacht hat und Mechanismen entwickelt hat, wie man da den Kreis der Verdächtigen eingrenzt, hat ja durchaus auch zu manchen Erfolgen beigetragen, was später nicht mehr so war in späteren Phasen. Aber es gab ja durchaus
auch... Er hat das ja sehr kurzfristig auch
vorausgesetzt. Genau, und er hat sozusagen die richtigen Kriterien da angelegt, das auch computergestützt damals schon in den 70er Jahren. Und da hat es durchaus einige Erfolge gegeben, die später eher ausblieben in den 80er Jahren, was den Fahndungsdruck, die Ermittlungserfolge angeht. Das ist ja auch einer der Gründe dann, dass wir heute über so eine Festnahme nach 30 Jahren, dass das uns bewegt. Das ist ja sicherlich, also gut, dass es jetzt diese Festnahme gibt, aber andererseits natürlich bezeichnend, dass es so lange möglich war, dem zu entgehen. Und insofern, ich finde, das gehört ganz, ganz wichtig dazu, das staatliche Gewaltmonopol zu verteidigen als etwas Positives. Das ist ja auch ein Ausfluss von Demokratie, dass nur der Staat Gewalt, und zwar zur Durchsetzung demokratisch legitimierter Gesetze, ausüben darf. Es ist ja auch eine Art Gesellschaftsvertrag, dass wir deshalb in der Regel nicht als Einzelpersonen mit Waffen agieren und uns friedlich verhalten. Und das darf niemand in Frage stellen, egal mit welchem politischen Hintergrund. Das zu zeigen ist wichtig. Und gleichzeitig finde ich auch heute richtig, was damals ein sozialdemokratischer Bundespräsident gesagt hat, sinngemäß, wir müssen aufpassen, dass das Grundgesetz nicht mit Methoden verteidigt wird, die seinem Geist zuwiderlaufen. Und das müssen wir auch heute bei allen politischen Diskussionen beachten, die wir führen. Ja.
Damals wurde § 129a des Strafgesetzbuches eingeführt. Dabei geht es eben um die Mitgliedschaft in Terrorismus. terroristischen Vereinigungen, die unter hohen Strafen, unter hohe Strafen gestellt werden. Das hat viele Kritiker damals auf den Plan gerufen, die eben auch den liberalen Rechtsstaat in Gefahr sahen, wie Sie es eben schon angedeutet haben in der Rückschau. Damals kam ja der Begriff auch der wehrhaften Demokratie aus. Mhm. Ist das richtig gewesen?
Ich würde sagen, nach meiner Erinnerung kam der Begriff eigentlich, genau. Der ist der eher vom Bundesverfassungsgericht geprägt, sehr viel früher in den Parteiverbotsverfahren zu Beginn der Bundesrepublik. Und ist auch ein wichtiger Begriff, auch heute wieder in anderer Hinsicht aktuell, weil der bezeichnet ja eher dieses Konzept, dass das Grundgesetz aus Weimar gelernt hat, die als Verfassung der Bundesrepublik, dass man einzelne Instrumente vorgesehen hat, allerdings als sozusagen als Ausnahme von der Regel. Also das Grundgesetz vertraut zum Beispiel grundsätzlich auf den Wettbewerb der Meinung, auf große Meinungsvielfalt. Aber es hat auch Vorkehrungen, unter anderem mit der Möglichkeit des Parteiverbots und von Vereinsverboten für den Fall, dass es Bestrebungen gibt, die Verfassung selbst und die Demokratie in Frage zu stellen. Und das ist eine Lehre aus Weimar. Aber es gilt natürlich klug, damit umzugehen, dass es nicht als Regelinstrument vorgesehen, sondern als eine besondere Maßnahme. Gleichzeitig sieht es ja auch die Parteien überhaupt in der Verfassung vor. Das war in Weimar noch nicht so. Es ist auch eine Lehre daraus, dass man funktionierende Parteien braucht, um eine moderne Massendemokratie zu organisieren. Dass die nicht nur ein lästiges Übel, sondern eine wichtige Institution sind, zwischen der Gesellschaft und dem Staat die Willensbildung zu organisieren. Und insofern ist es eben wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Was sind die Lehren aus Weimar? Aber ich würde auch eben warnen, im Hinblick auf die aktuelle Situation, dass man immer zu schnelle Analogien da schafft. Sondern ich finde, es lohnt sich, erstmal auf das zu vertrauen, was die Regelprinzipien und Mechanismen des Grundgesetzes sind, die politische Auseinandersetzung.
Herr Krauser, nochmal auf den Paragraph 129a, da geht es ja auch um das Umfeld, was eben auch im Zweifel mit hohen Strafen belegt wird. Ist das der richtige Weg gewesen und ist es auch der richtige Weg?
Das kann man auf keinen Fall im Nachhinein so sagen, glaube ich. Weil mit der Einführung des Paragraphen 129a, also der Erweiterung im Grunde genommen, des Strafparagraphen, der sich bezogen hat auf kriminelle Vereinigungen, durch terroristische Vereinigungen, hat man einen großen Fehler in der Strafgerichtsbarkeit Vorschub geleistet, nämlich weil man gedacht hat, es würde ausreichen, in Bezug auf die Verübung bestimmter Straftaten, allein die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung wie der RAF, diese dann die Betreffenden auch verurteilen zu können. Das hat in der Konsequenz dazu geführt, dass der konkrete Tatnachweis bei einer unglaublichen Vielzahl von Fällen überhaupt nicht hat erfolgt werden können oder erfolgt ist. Und zum Beispiel im Mordfall von Siegfried Buback vom 7. April 1977, da sind drei RAF-Mitglieder verurteilt worden wegen dieser Tat, von denen kein einziger dieser drei, wie man später genau hat in Erfahrung bringen können, am Tatort war. Und deshalb hat sich ja dann der Sohn des Ermordeten, nämlich Professor Michael Buback, gefragt, ja, wer war das eigentlich, wenn ganz andere dafür verurteilt worden sind? Und ist das eigentlich rechtens gewesen, dass die verurteilt wurden? Und so weiter und so fort. Ja. Also Sie können an einem solchen einzelnen Fall sehr gut erkennen, wo ein Problem aufgetreten ist. Und nicht ohne Grund hat man das damals schon, diese Einführung des Paragraphen 129a als Lex RAF bezeichnet.
Ja? Würden Sie sagen, das ist eine Überreaktion des Staates gewesen?
Das würde ich nicht so umstandslos sagen wollen. Ich glaube, es hat vor allen Dingen zu tun, wie mit diesem Paragraphen oder der Erweiterung zur terroristischen Vereinigung umgegangen worden ist. Ja? Das halte ich für das Problem. Dass man gemeint hat, sich zufrieden geben zu können mit der bloßen Mitgliedschaft, die man relativ leicht nachweisen konnte. Und deshalb dachte man, kann dann die entsprechenden auch zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilen, ohne dass man den Nachweis der konkreten Tatbeteiligung überhaupt mit ins Feld geführt hat. Das halte ich für ein großes Problem.
Mhm. Frau Teuteberg, im selben Jahr, als sich 1998 die RAF aufgelöst hat, hat sich in Jena gleichzeitig der NSU, der nationalsozialistische Untergrund, gegründet, eine rechtsradikale Terrorgruppe. Ist das ein Zufall? Wechselte irgendwann die Bedrohung von linksorientiertem Terror zu rechtsorientiertem Terror? Oder wie muss man es einsortieren?
Also nach meinem Eindruck haben wir immer wieder beide Bedrohungen. Und ich glaube nicht, dass das eine direkt von dem anderen jetzt initiiert ist oder davon abhängt. Aber beides ist sehr ernst zu nehmen. Und insbesondere übrigens auch, wir haben ja bei anderen, jetzt gerade bei dem Anschlag in Hanau, der sich gerade gejährt hat, auch immer wieder dieses Thema Say Their Names, die Namen der Opfer zum Thema zu machen. Mhm. Wir haben generell Nachholbedarf im Umgang mit den Opfern von Terrorismus, von Anschlägen. Und übrigens gerade auch die Opfer der RAF sind wenig beachtet worden oft. Die ganzen Personenschützer, die Fahrer der Geldtransporte, die traumatisiert sind, viele Polizisten, Personenschützer, die zu Tode gekommen sind, die Angehörigen. Wir haben jetzt in einer Woche erneut den erst seit kurzem eingeführten Gedenktag für die Opfer terroristischer Anschläge. Und wir haben sicherlich noch einiges zu tun, was die Betreuung angeht. Aber wir haben jeden Anschlag aufzuarbeiten. Und natürlich ist der NSU da auch ein wichtiges Kapitel. Mit beiden Gefahren müssen wir uns dringend auseinandersetzen.
Schon während der aktiven RAF-Zeit kam ja oftmals der Vorwurf, dass man sich vor allen Dingen um den linksorientierten Terrorismus kümmert, aber auf dem rechten Auge blind sei, die Sicherheitsbehörden. Das war der Vorhalt. War die Fokussierung auf den linksorientierten Terrorismus in dem Fall ein Fehler? Hätte man da viel stärker auch auf den rechtsorientierten Terrorismus blicken müssen?
In Bezug auf den Prozess, der in den 90er Jahren zur Gründung des nationalsozialistischen Untergrunds geführt hat, kann man das wirklich so sagen. Es war ein großer...
Hat der Fokus auf den linksorientierten Terrorismus das auch begünstigt, diesen Rechtsextremismus?
Das ist möglicherweise so. Das ist schwer, das belegbar auch wirklich auszuführen und sich dementsprechend zu positionieren. Ich will zumindest Folgendes vermerken, was ein großes Problem war, was ein Holocaust-Überlebender wie Ralf Giordano mal als die Abwesenheit des Rechtsstaates bezeichnet und angeprangert hat. Das sind diese Wellen an fremdenfeindlichen Mordtaten in den 90er Jahren gewesen. Das ist etwas, was dieses Land, weder die alte noch die neue Bundesrepublik, zuvor in dieser Form gekannt haben. Und ich glaube, dass die unzureichende Bekämpfung dieser Dinge, die dort geschehen sind, und das waren ja Brandanschläge, Mordanschläge mit mindestens 180 Todesopfern innerhalb nur weniger Jahre, dass das dann etwas begünstigt hat, was zum NSU geführt hat. Denn es haben sich Teile der jüngeren Generation, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern, sozusagen etablieren können mit einer Rechtsrock-Jugendkultur und so weiter und so fort. Und aus diesen Zusammenhängen sind dann terroristische Gruppierungen oder zumindest Kampfgruppen entstanden. Und es ist falsch gewesen, das alles durch die altbekannte linke Brille sehen zu wollen, beobachten zu wollen. Man hätte viel früher umschalten müssen. Die RAF hat ja nach 1993 eigentlich gar keine wirkliche praktische Rolle mehr gespielt, nach Weiterstadt als dem letzten großen Anschlag. Und insofern ist das ein Fehler, der sich abgespielt hat zur Amtszeit von Helmut Kohl. Und ich glaube, man muss das im Nachhinein kritischer betrachten, weil dort bestimmte Dinge unterlassen worden sind, um einen politischen Druck zu erzeugen, um diese Dinge auch wirklich abzuwehren. Und das Stichwort wehrhafte Demokratie, das ja von Ihnen jetzt genannt worden ist, das hat übrigens in den 70er Jahren, 80er Jahren eigentlich gar keine Rolle gespielt, sondern es hat ganz früh eine Rolle gespielt und es spielt jetzt eigentlich erst wieder eine Rolle seit dem Überfall Putins auf die Ukraine, zunächst mal gedacht als Wehrhaftigkeit und sozusagen Regenerierung der Wehrhaftigkeit nach außen, aber auch gleichzeitig nach innen, weil wir jetzt ja eine Menge an Herausforderungen durch rechtsterroristische Gruppierungen im Komplex der Reichsbürger vor Augen haben und andere Dinge mehr. Das ist auch zum Teil ein relativ vielgliedriges, vielschichtiges und wenig überschaubares Feld.
Da kommen wir gleich noch intensiver dazu.
Ich finde, was man daraus lernen kann, ist aber auf jeden Fall, dass es wichtig ist, dass die Sicherheitsbehörden und der Rechtsstaat immer den 360-Grad-Blick haben müssen. Mhm. Und dass es immer so die Frage ist, eine große Gefahr zu benennen, ist das eine, aber nicht sozusagen Hierarchisierungen zu machen nach dem Motto, weil das eine die größte Gefahr ist, geraten dann andere aus dem Blick, sondern wir müssen da wirklich auf alle Formen von Extremismus einen Blick haben, weil so wie da Dinge nicht früh genug angegangen wurden und nicht genug entgegengewirkt wurde, haben wir jetzt zum Beispiel ja auch bei dem Antisemitismus das Problem, dass wir auch zum Teil nicht die richtige Erfassung haben in den Kriminalstatistiken und wir brauchen einen unvoreingenommenen Blick, wo wir zum Beispiel nicht sagen, dass Fälle, die nicht eindeutig sind, dann eindeutig immer einer Seite zugeordnet werden, sondern wir müssen da auch den Blick auf die verschiedenen Phänomene, jede antisemitische Tat ist eine zu viel und gleichzeitig ist es für die Bearbeitung und Vorbeugung wichtig, die verschiedenen Phänomenbereiche, ob von rechts, von links oder auch religiös anders motiviert, im Blick zu haben, um dem auch zu begegnen. Und dafür brauchen wir realistische Zahlen und einen unvoreingenommenen Blick.
Ich würde noch gerne einen kleinen Schritt zurückgehen. Herr Krauser hat es eben schon ein Stück weit angedeutet. Wir sind ja an einer Frage, wie entsteht eigentlich Terrorismus? Mhm. Was würden Sie sagen? Wie und wo entsteht Terrorismus in einer Gesellschaft?
Ja, es gibt in irgendeiner Form eine inhaltliche Radikalisierung und da muss irgendwann dazu kommen, auch gewaltbereit zu sein und tatsächlich das Gewaltmonopol des Rechtsstaates in Frage zu stellen, selbst aktiv werden zu wollen unter Inkaufnahme von Straftaten oder bewusst die auszuüben. Aber da ist sicherlich Herr Krauser der größere Experte für diese Prozesse, wie das vonstatten geht. Aber es wird sicherlich in den verschiedenen Phänomenbereichen auch sich ganz unterschiedlich gestalten. Es kommt ja aus ganz unterschiedlichen Milieus und Motivationen. Und die Frage, ob das dann zum Beispiel Gruppen sind, die gezielt agieren oder wie im islamistischen Bereich jetzt vermehrt Einzeltäter, die sich online digital Kontakt halten, Anweisungen bekommen oder sich Anleitungen aus dem Netz holen und als Einzeltäter dann agieren und viel schwieriger im Blick zu haben sind für die Sicherheitsbehörden. Da gibt es ganz unterschiedliche Phänomene.
Ja, da frage ich gleich bei Herrn Krauser dann auch nach. Terrorismus, der RAF war ja linksextremistisch. Was waren denn da die Wurzeln und was waren seine Ziele?
Also zunächst mal muss man dann festhalten, dass sowohl die 68er-Bewegung, die Studentenbewegung in Berlin, im damaligen West-Berlin entstanden ist und auch dort die RAF gegründet worden ist. Warum? An der Nahtstelle des Kalten Krieges. Also es gibt insofern eine Art von Verweis auf die Rahmenbedingungen. Und das muss man sehr ernst nehmen, unter welchen Rahmenbedingungen bestimmte Gründungen erfolgt sind. Aber die Fragestellung, die Sie jetzt aufgeworfen haben, geht ja viel tiefer. Im Grunde genommen ist damit verbunden, das Interesse herauszufinden, wie eigentlich terroristischer Hass generiert wird. Und das ist nicht einfach zu beantworten. Ich glaube, dass bei dem Phänomen des islamischen Fundamentalismus diese Hassphänomene ganz anders sozusagen generiert werden und verbunden sind und versucht, religiös auch zu legitimieren, als das früher bei der RAF, der Bewegung 2. Juni oder den revolutionären Zellen in der alten Bundesrepublik der Fall war. Wir hatten eine Vorstufe dazu, die bestand darin, dass es eine große Misstrauenserklärung einer jungen akademischen Generation gegenüber dem Staat und dem politischen System insgesamt gegeben hat. Und erst unter der Voraussetzung sind Radikalisierungsprozesse eingetreten und irgendwann haben sich Kleingruppen abgespalten und sind dazu bereit gewesen, auch in den Untergrund zu gehen. Das im Einzelnen nachzuzeichnen, ist nicht so ganz einfach. Nicht ohne Grund hat der heute noch immer sehr aktive ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum nach dem deutschen Herbst des Jahres 1977, 1979 eine Gruppe von Wissenschaftlern zusammengeführt, die diese Dinge dann sozusagen analytisch, sozialpsychologisch begleitet auch fassen sollten. Und das ist nach wie vor ein sehr mustergültiges Ergebnis, was man sozusagen interdisziplinär dann herausgefunden hat. Ich will das jetzt nicht referieren, sondern nur sagen, es gibt keine monokausale Erklärung dafür, sondern man muss verschiedene Facetten beschreiben und in ihrer Bedeutung beurteilen, bevor man dann die Generierung von terroristischen Hass Erscheinung auch wirklich begründen kann.
Wenn man da ein Phänomen betrachtet, der linksextremistische Terror in Deutschland ging ja ein Stück weit Hand in Hand auch mit palästinensischem Terror. Ja, in den Zeiten hatten wir viele Flugzeugentführungen und Ähnliches, die Palästinenser dann auch aufgerufen haben. Sie vertreten ja schon lange die These, Sie haben es vorhin auch schon kurz angedeutet, dass eine Wurzel des Linksterrorismus durchaus auch der Antisemitismus ist. Ja. Stimmt das nach wie vor?
Ja. Also es ist damals so gewesen, es gab eine Vorgruppe gegenüber der RAF. Die RAF ist ja am 14. Mai 1970 durch die Befreiung von Andreas Baader sozusagen aus der Taufe gehoben worden. Es hat davor die Tupamaros West-Berlin, die Tupamaros München gegeben. Und die sind ausgebildet worden bereits von den Palästinensern an Sprengstoff und Waffen. Und die erste Aktion, die die Tupamaros West-Berlin durchgeführt haben, war der Anschlag am 31. Jahrestag der sogenannten Reichskristallnacht, nämlich am 9. November 1969 auf eine Gedenkveranstaltung der jüdischen Gemeinde in der Fasanenstraße hier in Berlin. Das heißt, das Kapitel bewaffneter Kampf, das Kapitel linker Terrorismus hat mit einem antisemitischen Anschlagsversuch begonnen. Diese Bombe hat nachher zwar nicht gezündet, aber das war schon schlimm genug, dass das so hat beginnen können. Und man muss dazu sagen, diese Bombe stammte außerdem vom Verfassungsschutz, der eigentlich der Kontrolle des Innensenats unterstand und auch der Alliierten im damaligen West-Berlin. Das heißt, das sind Leute, die bereit waren, bestimmte Dinge auch einzusetzen, Sprengstoff, Waffen und anderes mehr in die Hände gelegt worden. Und ich finde, dass das unverantwortlich war und das ist bis auf den heutigen Tag nicht gründlich geklärt. Aber Ihre Fragestellung insgesamt, die geht dahin, dass wir uns bewusst sein müssen, dass die Entstehung des linken Terrorismus sozusagen von Anfang an mit dem palästinensischen Terrorismus als Kooperationsbasis verbunden gewesen ist. Und insofern war sie von vornherein anti-israelisch, antizionistisch und in manchen Teilen auch antisemitisch aufgestellt.
Wenn man sich das heute anschaut, Frau Teuteberg, wir haben linksextremistischen, rechtsextremistischen Terror und auch den islamistischen Terror. Alle diese Terrorströmungen vereint der Antisemitismus, kann man das so sagen?
Es ist durchaus in der Tendenz ein Bindeglied dazwischen. Und wir haben ja, Krauser hat es gerade mit Berlin richtig angesprochen, es gibt natürlich das Olympia-Attentat in München, den wir sehr das Gedenken im 2022 und ganz schwierige Vorwürfe zu Recht auch der Angehörigen über das, was damals geschah. Es gab ja auch einen schlimmen Anschlag in München, wenn ich mich richtig erinnere, auf ein Seniorenheim, ein jüdisches, auch Anfang der 70er Jahre. Und es gab übrigens eine Zunahme dieser Flugzeugentführungen, je mehr der internationale Druck damals auf Israel stieg, auch zu verhandeln und solche Austausche zu machen, sodass dann sozusagen auch der Anreiz stieg für die Terroristen, solche Entführungen vorzunehmen und damit irgendwie ihre Ziele zu erreichen. Also da gab es ja eine Entwicklung, die war gefährlich. Ich finde, worauf das durchaus auch verweist ist, dass es nicht reicht, dass wir uns auch unter dem Stichwort wehrhafte Demokratie zum Beispiel immer nur damit auseinandersetzen, gegen wen man ist, also ob das jetzt Extremisten, Antidemokraten sind, sondern dass es auch darum geht, wofür sind wir und was ist das, was wir verteidigen? Denn die Frage ist, wer sich zum Beispiel mit dem Anspruch antritt, wie es ja damals auch bei der RAF zum Teil war, man sei antifaschistisch und man würde die unaufgearbeitete Vergangenheit jetzt, da würde man sich besser verhalten oder irgendwie die rächen. Dazu passt der Antisemitismus, wenn man es konsequent sehen würde, nicht. Und da ist das sozusagen dieser antikapitalistische Impetus, so ein bestimmter Faschismusbegriff, nimmt für sich dann in Anspruch, nicht auch die Shoah in allem, was sie bedeutet für unsere historische Verantwortung, zu sehen. Und deshalb, es kommt auch darauf an, ob man wirklich für die gleichen Rechte, die gleiche Würde von Menschen einsteht, für die Werte unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und nicht nur gegen wen man ist. Es gibt eben deshalb, ist das so wichtig, auch wenn wir uns heute für die Demokratie einsetzen, dass wir nicht einen Extremismus mit einem anderen bekämpfen oder den verharmlosen, um einen anderen zu begegnen, sondern wirklich auch schauen, was macht unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat aus und diese Prinzipien auch positiv zu verteidigen.
Mhm. Von welcher Gruppierung würden Sie sagen, Herr Krauser, geht im Moment die größte Bedrohung aus? Innenministerin Faeser hält ja die Terrorgefahr auch angesichts des Krieges im Nahen Osten für besonders hoch. Mhm. Ist das ein importierter Hass, den wir hier auch begegnen und der Grundlage für Terror ist?
Ja, nach dem 7. Oktober konnte man das ja Abend für Abend in den Nachrichten verfolgen, was sich hier insbesondere in Berlin alles abgespielt hat. Das ist sicherlich gar keine Frage. Und das ist schwer zu beurteilen, was sich dort alles zusammengebraut hat und was sich dann irgendwann vermutlich entladen wird, in welchen Aktionen auch immer. Aber ich würde eines nicht unterschätzen wollen, dass wir ja mit dem 7. Dezember 2022 eine Großrazzia gegen die Reichsbürger erlebt haben, die alle bekannten sozusagen Dimensionen von solchen Razzien gesprengt hat und deutlich gemacht hat, dass es bei einer Gruppierung, kann man schlecht sagen, das ist ja auch fast schon eine Art Netzwerk. Das sollen 23.000 Mitglieder inzwischen geworden sein, vor allen Dingen durch die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung hat sich das maßgeblich ausgebreitet. Und unter diesen Reichsbürgern gibt es ja zwei Dinge, die maßgeblich sind. Erstens, dieser Gruppierung oder Meta-Organisation ist sozusagen die Verfassungsfeindlichkeit in die DNA eingespeist, weil sie akzeptieren ja gar nichts an dem Staat, an der Verfassung, an dem Rechtsstaat. Keine Behörden, haben ihre eigenen Pässe und so weiter. Und sie haben gleichzeitig eine Affinität zu Waffen. Das heißt, eine ganz gefährliche Kombination. Und es hat in den beiden Jahren 2021 dann Vorbereitungen gegeben, vor allen Dingen durch die Vereinten Patrioten, die ja einen Plan hatten, ein Konzept hatten. Die wollten den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach entführen, um dann mit ihrer Geißel die Bundesregierung zu erpressen und sie stürzen wollen. Und das ist etwas, was jetzt rechtsstaatlich, prozessual noch gar nicht eingeholt wird. Es wird ja in diesem Jahr vermutlich nicht nur ein Gerichtsverfahren, sondern vermutlich drei Verfahren geben gegen diese Reichsbürger, die ja zu einem erheblichen Teil noch in Untersuchungshaft sich befinden. Das halte ich doch für eine immense Gefährdung, die sich dort abgezeichnet hat. Und ich glaube, man sollte den Sicherheitsbehörden an der Stelle auch dankbar sein, dass sie so entschieden da interveniert haben, um denen wirklich da so, bevor etwas geschehen ist, schon das Handwerk zu legen. Aber welche weiteren Gruppierungen es da dort gibt, das ist noch gar nicht richtig abzuschätzen und einzuschätzen. Also insofern haben wir eine neue Sicherheitskonstellation, also das Thema innere Sicherheit, neben dem anderen wirklich überwältigen der äußeren Sicherheit, wirklich nicht zu unterschätzen. Und es ist im Grunde genommen kaum absehbar, mit was wir da nur alles konfrontiert werden.
Wenn man das sieht, von wie vielen Seiten auch die Gefahr lauert, also Reichsbürger war das eine, importierter Hass vielleicht auch das andere. Wie kann Deutschland auf so eine spezifische Terrorgefahr auch reagieren? Wie können wir uns schützen letztendlich?
Also es ist da auf mehreren Ebenen anzusetzen. Das eine ist tatsächlich, wo immer das notwendig ist, auch repressiv zu reagieren und zu ermitteln und auch einzugreifen, wo das nötig ist. Mindestens genauso wichtig, denke ich, ist allerdings auch präventiv und sozusagen politisch-gesellschaftlich, weil beides hängt ja heute auch eng zusammen, innere und äußere Sicherheit. Mhm. Also die antisemitischen, unerträglichen Ausschreitungen, Krawalle auf unseren Straßen sind ja durchaus Teil auch der Strategie der Hamas. Das ist eine Art zweite Front, gerade in Deutschland, in Frankreich, auch um Druck auszuüben auf die Öffentlichkeit hier und die Regierungen in Europa. Man will auch die Solidarität mit Israel da zum Bröckeln bringen. Das ist das eine. Das andere ist die Einflussnahme von Russland in vielfacher Hinsicht auf unsere Öffentlichkeit. Auch da gibt es ein Interesse daran, dass es bei uns innenpolitische Spaltung gibt. Das berührt viele Themen. Und da, wie wir umgehen, wie wir Informationen einordnen zwischen Tatsachen und Meinungen, zwischen gefälschten und validen Informationen zu unterscheiden, dass wir da auch nicht immer vorschnell alles bewerten, sondern tatsächlich da gut reagieren. Das entscheidet auch über die Resilienz unserer Gesellschaft, unserer Demokratie gegen Versuche von außen uns zu spalten, zu destabilisieren. Und das hängt eng zusammen mit verschiedenen Terrorismusphänomenen. Und auch jetzt die Debatte um Taurus ist auch ein Beispiel ein Stück weit dafür, wie Putin natürlich in Deutschland verschiedene Gruppen und Parteien und Kräfte gegeneinander aufbringen will, um uns handlungsunfähig möglichst zu machen in dieser Auseinandersetzung mit Diktaturen, Autokratien. Und ich sag mal, ein anderes Beispiel, was mir gerade sehr begegnet, wenn man sich klar zu Antisemitismus äußert und den nicht hinnimmt, ist wie zum Beispiel allein das Erheben von Klagen vor dem IGH benutzt wird jetzt als vermeintlicher Beleg dieses absurden Völkermordvorwurfs. Und dann sozusagen das schon als wie eine Art Urteil dargestellt wird, nur weil es eine Klage gibt. Es ist so ein Beispiel dafür, Debatten zu drehen. Eine gewisse Täter-Opfer-Umkehr auch in der Öffentlichkeit wie nach dem 7. Oktober zu erzeugen. Und all das muss uns bewusst sein, dass diese Phänomene auch zusammenhängen.
Ich würde gerne noch mal nachfragen, Herr Krauser, Sie haben ja die Reichsbürger angesprochen, die ja inzwischen mit 23.000 Mitgliedern, wie Sie sagten, durchaus eine veritable Größe auch sind. Woher kommt denn letztendlich dieses extremistische Denken? Kommt das nicht letztendlich auch aus der Mitte der Gesellschaft? Und was hat die Mitte der Gesellschaft damit zu tun letztendlich?
Ja, also wenn sich zum Beispiel die festgenommenen und zum Teil untersuchungshaft befindlichen Reichsbürger sich anschauen, dann haben sie ein Bild von einer gut sozialisierten bürgerlichen Mitte, was die Berufsgruppen anbetrifft, vor Augen. Das ist wirklich erschreckend. Aber ich würde gerne
noch. Ist das eine Parallele zur RAF, die ja auch aus einer gut situierten bürgerlichen Mitte kam?
Ja, aber das ist zu kurz gesprungen, meines Erachtens. Also die RAF ist in ihren Hauptzügen, das hat die Untersuchung, die sozialwissenschaftliche Untersuchung von 1979-80 sehr klar herausgestellt, ein Produkt, wenn man so will, der bürgerlichen Gesellschaft. Das sind die Söhne und Töchter von Zahnärzten, von Theologen, von Universitätsprofessoren und so weiter und so fort.
Jedenfalls, und warum ist das jetzt so kurz gesprungen? Weil Sie bestätigen das ja gerade.
Ja, weil es dennoch ein Unterschied ist, weil das ist bezogen gewesen auf den akademischen Raum. Ja? Wir haben es bei der Konstitution der RAF mit, wenn Sie so wollen, einer Auslagerung aus dem akademischen Raum zu tun. Was die Reichsbürger anbetrifft, das hat man im akademischen Raum, wenn überhaupt, dann mit der Vergangenheit der Sozialisation und so weiter etwas zu tun, aber nicht, dass diese sich an Universitäten herausgeschält hätten. Das ist, meine ich, mit dem Unterschied. Beides können Sie natürlich auf einer bestimmten Abstraktionsstufe der Mitte der Gesellschaft zuordnen. Aber damit ist ein wenig geholfen, wenn man nicht diese Unterscheidungen herstellt, um das zu konkretisieren. Das meine ich jedenfalls als einen Differenzpunkt.
Weil ich glaube, auch der Begriff Mitte wird ja auch viel zu diffus oft benutzt. Es gibt ja auch zwei unterschiedliche Zugänge dazu. Ob man es, so wird es häufig benutzt, aber anders gedeutet, soziologisch sieht, nach irgendwie Einkommens-, Berufsgruppen und Ähnlichem. Oder ob man es eher politisch sieht, sozusagen nach Einstellungen. Und das macht einen großen Unterschied, aber häufig wird das sehr in der Debatte vermischt.
Darf ich, Entschuldigung, noch mal kurz was anfügen, damit das nicht übersprungen wird? Frau Teuteberg, Sie haben eben davon gesprochen, dass dieser Völkermordvorwurf gegenüber Israel absurd sei. Ich lehne die Verwendung dieses Begriffs ebenso ab wie Sie auch. Aber ich finde, dass die zum Teil sehr emotionalen Reaktionen gegenüber dem Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen, dass man die ernst nehmen muss. Und die sind nicht unbedingt durch die Verwendung des Begriffs der Absurdität sozusagen einfach aus dem Feld zu drängen, sondern wir haben es ja mit zwei Dingen zu tun. Auf der einen Seite ist es klar, dass sich Israel verteidigen muss nach diesem Massaker, das die Hamas verübt hat. Und es ist ja wirklich etwas, was es zuvor in dem Staat Israel nie gegeben hat, dass Pogrome auf israelischem Staatsboden haben durchgeführt werden können, zu einer solch immensen Zahl an Opfern geführt hat. Aber die Tatsache, dass jetzt eine Reaktion darauf durch diesen Krieg im Gazastreifen Zehntausende von Menschenleben, und das sind ja nicht alles Kombattanten der Hamas, das kann wirklich niemand behaupten, dann zu Tode kommen, das wirft natürlich das Problem auf. Dass man sich fragen muss, wie sollen eigentlich diejenigen, die meinen, aus ihren moralischen Gefühlen heraus protestieren zu sollen, ohne gleichzeitig als antisemitisch dargestellt zu werden, diskreditiert zu werden. Das halte ich für ein Problem der politischen Auseinandersetzung, dem man sich stellen muss, damit man nicht in den Fehler verfällt, kurzschlüssig die Kritik an Israel und dem Vorgehen im Gazastreifen sozusagen als antisemitisch da.
Ja, aber es gibt eben einen Unterschied zwischen der Empathie tatsächlich mit Opfern einerseits und einem so historisch belasteten und auch völkerrechtlich anspruchsvollen Begriff wie Völkermord. Und das wird natürlich schon sehr gezielt eingesetzt, um auch diese Zäsur des 7. Oktober, was Sie ja zu Recht ansprechen, Pogrom und alles, was das auch hervorruft an Traumata, und zwar zu Recht in der israelischen Gesellschaft, um das auch sozusagen zu bagatellisieren oder in Abrede zu stellen. Und insofern steckt da natürlich eine bestimmte Strategie dahinter, durch diese Anklage, ähnlich wie durch viele Resolutionen bei der UN, sozusagen Israel in eine Defensive grundsätzlich zu bringen. Und das ist einfach sehr problematisch.
Wir müssen diese Debatte, glaube ich, an anderer Stelle fortführen. Denn wir sind wirklich am Ende der Sendung. Das war jetzt ein weiter Bogen, aber es geht eben um das Terrorthema und das wird uns auch noch eine ganze Weile begleiten angesichts der Themen, die uns in der Gegenwart auch immer wieder begegnen. Herr Krauser, vielen Dank und auch Frau Teuteberg, vielen Dank für die angeregte Diskussion hier am Tisch und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend bei Phoenix. Vielen Dank fürs Zuschauen.